SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Europa, ach, war das Thema auf dokublog.de. Die erste von drei Sendungen zum Thema stand unter dem Titel Lost in Translation.
Sagt Wolfram Wessels.
Sagt Anja Brockert. Um sprachliches Verstehen und Missverstehen sollte es gehen. Das Ganze auf der ersten Spur.
Spur 1.
Auf der zweiten.
Spur 2.
Fragen wir die Vorsitzende der Drama Group, der European Broadcasting Union, wie es ums europäische Hörspiel steht.
Auf der nächsten Spur 3
erklärt ein britischer Medienhistoriker, was aus dem legendären Third Programme der BBC, dem ersten europäischen Kulturprogramm, geworden ist. Es gibt einen Programmhinweis.
Spur 4.
Und dann
Spur 5.
Hören wir wieder die Sau des Monats, die durchs mediale Dorf gejagt wurde.
Spur 1. Doku-Blog.
Europa, ach. Raucheropa. Aua, hör PC.
Also ich war auf Reisen, bin mit dem Bus in die Anden gefahren und neben mir saß eben ein junger Mann und wir sind ins Gespräch gekommen. Die Peruaner sind sehr neugierig und er fragte mich, wo ich herkomme und was ich hier mache. Und ich habe ihm erzählt, dass ich aus Deutschland bin, aus Europa. Daraufhin fragt er mich, wie lange man denn da mit dem Bus hinfährt.
Was ist Europa? Eine Kurzcollage von Überlegungen auf der Straße zu Europa und europäischer Identität.
Von Ralf Wendt.
Alle Länder des europäischen Kontinents.
Naja, in erster Linie ein geografischer Begriff und in zweiter Linie auch ein politischer.
Alle Länder, die zu Europa gehören.
Zusammenschluss von mehreren Staaten.
Mehrere Staaten, die weiterhin selbstständig bleiben, gemeinsame Interessen vertreten.
Alle Staaten, die West- und Mitteleuropa vereinbaren.
Unser Zuhause.
Europa ist eine kulturelle Einheit europäischen Völkern. Gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte auf dem alten römischen Reich aufbauen.
Verschiedene Nationalitäten, Einheit, Gegenpol zu Amerika.
Na, Europa bedeutet für mich Globalisierung von mindestens 25 Ländern, die da in der Europäischen Union zusammenarbeiten.
Also Europa, darunter verstehe ich eigentlich alles.
Also die Frage ist wirklich so komplex, die kann ich nicht einfach beantworten.
Europa ist mehr als ein finanz- und wirtschaftskrisengeschüttelter Kontinent, heißt es immer wieder. Nur wollen es die Menschen immer weniger glauben, fragen, was Europa eigentlich ist. Eine junge Berlinerin ist losgezogen.
Fräulein Europa verbrachte 2009-2010 ein Schüleraustauschjahr in Lettland. 2012 folgte das Abitur in Berlin, dann ging sie auf Reisen.
Während ihrer Europareise auf einem Zwischenstopp in Berlin begrüßen wir Fräulein Europa alias Lilia Girgensohn, die gerade ein spannendes Europaprojekt durchführt.
Ja, also ich bin Lilia, ich bin 20 Jahre alt jetzt. Ich komme aus Berlin und ja, im Moment mache ich mein Europaprojekt und reise durch 7 europäische Länder, 7 Monate und versuche junge Europäer zu treffen. Und mir ihre Geschichten in Bezug auf Europa erzählen zu lassen. Und ich versuche herauszufinden, wie Europa aussehen könnte, wenn es an den jungen Menschen läge.
Und alles, was nun folgt, kann man auf ihrem Blog finden, fräuleineuropa.de.
Und auf dem Doku-Blog. Andrea Rutenburg hat sie getroffen und das Interview hochgeladen. Später mehr davon. Zunächst aber zur Situation des Hörspiels in Europa.
Spur 2. Rückblick.
Hörspiel. Ehre Polis. Spiele Ohr. Opel es ihr.
Anfang des Monats gab es in Berlin einen Kongress zur Zukunft des Radios, verbunden mit einem Hörspielfestival. Dabei war auch Marie Wennersten, die Leiterin der EBU Drama Group, in der europäische Hörspielredaktion zusammenarbeiten.
Marie Wennersten.
Ich habe sie gefragt, ob das Hörspiel, so wie wir es bislang kennen, in dem Kulturradio, wie wir es bislang kennen, noch eine Zukunft hat.
When you look around in the different numbers around Europe and ask the departments, it seems that almost everyone is cutting down. Everybody's getting their budgets sometimes even halved, cutting half.
Wenn Sie sich in Europa umhören, werden überall die Etats gekürzt, manchmal bis um die Hälfte. Auf der anderen Seite gibt es eine große Tradition in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Schweden. Es gibt seit bald 90 Jahren Hörspiele und ich glaube, es hat eine Zukunft, selbst das Traditionelle. Man muss etwas ändern, aber nur wenig. Die Gefahr besteht eher darin, dass viele Sender nur noch Serien produzieren, zum Beispiel Krimis oder tagesaktuelle Stücke. Das ist in Ordnung, aber es scheint, als würden die längeren Sendeplätze für eher literarische oder psychologische Stoffe mehr und mehr gestrichen.
The longer slots for more poetic drama or more sort of in-depth psychological pieces are being more and more diminished.
Can you tell me something about the reason about it?
Ich habe den Eindruck, das hängt damit zusammen, dass sich das Radio insgesamt ändert. Wie sieht es mit den Kulturradios in Europa aus? Da haben es Hörspiele heute schwerer, darin eine Heimat zu finden?
For radio drama to find a home in a channel.
Yeah, I think both the cultural channels, arts and culture, and the radio drama departments are looking to be very sort of effective and efficient and also current.
Ich glaube, beide, die Kultur- und Kunstradios wie auch die Hörspielabteilungen, bemühen sich, effizienter, aktueller zu werden. Sie meinen, alles müsste heute um jeden Preis up-to-date sein, auch die Hörspiele. Grundsätzliche Menschheitsfragen werden nicht mehr behandelt. Es muss die Wahl von gestern sein. Ich verallgemeinere jetzt, aber es wendet sich alles der Nachrichtenwelt zu und dem globalen ökonomischen Effizienzdenken. Alles muss nützlich sein. Aber ich glaube, Kunst muss nicht nützlich sein. Wenn wir unser Selbstvertrauen wiedergewinnen, können wir eine ganze Menge tun. Wir müssen den Hörern vertrauen. Eines hat sich tatsächlich geändert. Die Hörer haben sich an kürzere Formen gewöhnt. In Dänemark zum Beispiel gibt es nur noch Halbstundenformate.
Then is the internet a chance for radio drama so that they've could find a home there?
Yes, some of us, like Sweden for example, have opened up the archives, so we actually are podcasting old golden nuggets from our archives.
Ja, einige haben ihre Archive geöffnet. Wir in Schweden zum Beispiel, wir podcasten unsere Archivschätze. Dann gibt es die interaktiven Projekte, bei denen die Hörer Teile mitschreiben, Ideen liefern, was als nächstes passieren könnte, und professionelle Darsteller setzen das dann um. Oft wird das aber nicht mit Herzblut gemacht, sondern mit einer Haltung, naja, das muss man halt machen. Das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Als das Internet neu war, Mitte der 90er Jahre, haben viele gedacht, jetzt kommen die verborgenen Talente. Das ist in jüngster Zeit auch passiert, aber es hat sich in letzter Zeit wieder geändert. Jetzt wollen alle auf Facebook sein.
But with Radio Drama, I think it's the problem that that kind of inspiration, that wow, what can the internet provide, has turned into we should be on Facebook.
Thank you very much, Marie Venessen.
Spur 1. Doku-Blog.
Lost in Translation. Altlast sonnt in Rio. Salat sonnt in Tirol. Sinn in Astrallotto. Sinnlos tot in Altar.
Entschuldigung, ja. Wo geht's denn hier zum Dom?
Was?
Zum Dom.
Dom? Nie gehört.
Was? Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Dom?
Tut mir leid, ich bin Grieche.
Wo geht's denn hier zum Dom?
Ich habe Sie nicht jetzt verstanden.
Der Dom? Der Dom, ja.
Der Dom?
Ja, ja, der Dom.
Zum Dom.
Dom? Keine Ahnung. Wir suchen den Bahnhof.
Lass meine Frau in Ruhe, Mann.
Was?
Wo ist Bahnhof, Herr?
Was will der Mann?
Dom.
Kenne ich nicht.
Herr, wir suchen Bahnhof.
Wo ist der?
Wo Bahnhof, bitte?
Was?
Wo ist der?
Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Dom?
Dom.
Wo geht's? Entschuldigung.
Was will der Mann?
Dom. Warum denn Dom?
Ah, der Dom, der.
Der Dom?
Wo ist der Dom? Also der hat. Gucken Sie mal, der hat sie doch nicht mehr alle da.
Lass meine Frau in Ruhe, Mann.
Also sag mal, geht's noch oder was?
Der Dom, der Dom.
Aber tut mir leid, ich bin Grieche. Dom, Dom, Dom.
Entschuldigung, wo geht es hier zum Dom?
Dom. El aeropuerto, por favor.
Doku-Blog-Feature von Tom Heidhoff.
Hören wir noch ein bisschen Fräulein Europa zu.
Also erstmal hatte ich in Belgien und Frankreich beide eine tolle Zeit und ich habe unglaubliches Glück gehabt mit den Menschen, die ich getroffen habe. Also ich reise ja per Couchsurfing, also suche mir halt jede Nacht was zum Übernachten bei unterschiedlichen Menschen. Und selbst wenn es per Couchsurfing nicht geklappt hat, was zweimal vorkam in Frankreich, habe ich immer sehr, sehr spontan noch Leute gefunden, bei denen ich übernachten konnte. Also ich war in Europa eigentlich nie wirklich lost in communication. Also mir wurde halt auch oft gesagt, dass die Franzosen nicht Englisch sprechen werden und so. Und ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Mit mir hat jeder Englisch gesprochen, mit dem ich Englisch sprechen wollte. Und ich denke, dass ich vielleicht nicht die richtige Person bin, um die Vorurteile rauszufinden, weil ich bin eine junge Frau, die alleine reist. Ich
glaube, ich bin nicht das typisch deutsche Hassbild oder Feindbild, wenn es eins gibt. Also mir sind keine Vorurteile entgegengeschlagen. Also es kann durchaus sein, dass es welche gibt, aber mir sind sie nicht begegnet. Ja, ansonsten haben manche Wörter unterschiedliche Bedeutungen. Also beispielsweise mein Fräulein Europa, das wird ja mit O und Doppel-L geschrieben, hat in Deutschland, dadurch, dass wir das Fräulein nicht mehr benutzen, eigentlich was, nicht was Altbackenes, sondern eher was Junges, wieder vielleicht was bisschen Freches oder zumindest was ich hoffe. Während ich in Frankreich wirklich Probleme hatte, diesen Namen zu erklären, weil Mademoiselle da halt einfach noch benutzt wird. Dass, wenn ich das Leuten erklärt habe, dann klang das für sie altbacken, formell, irgendwie, also nicht modern, nicht jung. Und ja, das ist ein Unterschied, auf jeden Fall, denke ich.
Spur 3. Nachgedacht.
In den letzten Mehrspursendungen haben wir über das deutsche Kulturradio reflektiert. In den nächsten wenden wir uns den europäischen zu. Beginnen wollen wir mit dem englischen. Das Third Programme der BBC galt nach 1945 vielen als Vorbild der Nachtprogramme, die die Keimzellen der späteren Kulturprogramme waren, zumindest in Deutschland. Peter Lewis ist Medienwissenschaftler an der London Metropolitan University und hat sich mehrfach mit der Geschichte der BBC beschäftigt.
From the earliest days of broadcasting and for a long time afterwards, the BBC's radio drama was tied by an umbilical cord to the tradition and the conventions of the theatre. There were exceptions, like Steve King's Kaleidoscope in 1927, but the output mainly consisted of adaptations of stage plays or of novels.
In den frühesten Tagen des Rundfunks und auch später noch war das Hörspiel der BBC sehr eng an die Traditionen und Gepflogenheiten des Theaters geknüpft. Es gab Ausnahmen, wie zum Beispiel Steve King's Kaleidoskop von 1927, aber mehrheitlich waren die Produktionen Adaptionen von Bühnenstücken oder Romanen.
This was in marked contrast to German radio in the same period, when the new medium attracted the interest of outstanding writers like Brecht and Benjamin.
Im Großbritannien der Vorkriegszeit kamen die interessantesten Arbeiten aus der North Region der BBC, wo Produzenten wie Harding, Britson oder Olive Shapley sich bemühten, die Stimmen der Arbeiterklasse in einem dokumentarischen Stil vors Mikrofon zu bringen, allerdings meist im Studio produziert. Musik, meist Originalkompositionen, spielte ebenfalls eine Rolle bei der Entwicklung des Genres neben Schriftstellern wie Louis MacNeice oder Dylan Thomas, die ihre Erzählkunst auf ein außerordentliches Niveau schraubten. Und es war diese britische Version des sogenannten Radio Features, das während des Krieges im nationalen Radionetz, dem Home Service, die stimmungsaufhellenden Programme lieferte.
After the war, it was in the features department that experimentation was encouraged, and the BBC's launch of the third program in 1946 created added space for development.
Und die Einführung des dritten Programms der BBC 1946 schuf zusätzlichen Raum dafür. Das war die Zeit, in der der Ruf des BBC-Radio-Features unter europäischen Rundfunkanstalten begründet wurde. Die goldene Ära, wenn Sie so wollen. Und was genau war das Geheimnis dieser goldenen Ära? In den Worten von Douglas Cleverton, Produzent von Dylan Thomas, Under Milkwood:
A radio feature can combine any sound elements, words, music, sound effects, in any form or mixture of forms.
Ein Radio-Feature kann jedes Klangelement sein. Wörter, Musik, Soundeffekte, in jeder Form oder einem Mix von Formen. Dokumentarisch, realistisch, dramatisch, lyrisch, musikdramatisch. Es gibt keine Regeln für das, was geht oder nicht geht. Obwohl es eine dramatische Form haben darf, erfordert es keine dramatische Handlung.
The third program and the home service had by the end of the 60s been succeeded by Radio 3 and Radio 4 respectively.
Auf das dritte Programm und den Home Service folgten Ende der 60er Jahre Radio 3 und Radio 4. Und um die folgenden Jahrzehnte im Schnelldurchlauf und einer ziemlich pauschalen Verallgemeinerung zu durchlaufen, auf diesen Sendern benutzten die britischen Features das Alltagsleben und die Alltagssprache als Metapher für die gesellschaftlichen Zustände, anstatt auf den auktorialen Erzähler zu setzen, den manche europäische und australische Radiomacher bevorzugten. Wie der preisgekrönte Feature-Produzent Piers Plowright mir neulich sagte, die BBC hat ein bisschen Dreck in die Auster gestreut, zur Perle der europäischen Tradition.
The Golden Age legend does less than justice to their work and to much exciting experiment that can be found in the radio drama.
Die Legende von der goldenen Ära wird weder ihrer Arbeit ganz gerecht, noch den vielen spannenden Experimenten, die man heute noch in den Hörspielen, Features und Dokumentationen auf Radio 3 und Radio 4 findet. Beide Sender beauftragen sowohl eine Vielzahl von freien Mitarbeitern als auch ihre hauseigenen Produktionsteams. Entdecken Sie Between the Ears auf Radio 3. Hören Sie diese Woche Open Air auf Radio 4, wo 5 Künstler neu interpretieren, wie über Rundfunk gedacht und wie er gehört werden könnte. Außerhalb der BBC kann Resonance FM, ein von der Ofcom, der britischen Medienaufsichtsbehörde, zugelassener lokaler Radiosender, es sich leisten, noch entspannter zu sein. Im Mai senden sie einen 6-teiligen Radiokrimi namens Dingus, geschrieben vom Bildhauer Mike Cooter als Teil des Programms der britischen Kulturhauptstadt 2013, Derry Londonderry. Und bitte vergessen Sie nicht den Cousin von Resonance FM aus Dartington, Sound Art Radio.
Enjoy your listening.
Hörspiele und Features gibt es in England inzwischen also nicht mehr nur im Third Program zu hören, sondern auf verschiedenen Wellen. Vielen Dank, Peter Lewis.
Radio anderswo war Dosenradio.
Spur 1. Doku-Blog.
Bedienungsanleitung für fortschrittliches Eingabegerätschaft. Erstens. Auf keines Falles das fortschrittliche Eingabegerät unter das Wasser benutzen. Zweitens. Niemals gekauftes Bedienungsgerät zum Händler bringen zum Umtausch. Verlust von Garantie steht befürchtet. Drittens. An Feiertagen zu benutzen ist abhängig von gegebenen Erlaubnis des Gesetzesgebers. Ungelaubte Benutzung an diese Tagen des Feiers kann für Haft zugrunde sein.
O-Ton 2199 und 2195 kombiniert. Ist der kroatische O-Ton die Übersetzung der maschinell übersetzten Gebrauchsanweisung oder umgekehrt?
Herr Lohmann hat mit hochgeladenen O-Tönen vom Doku-Block gespielt. Dafür ist er da.
Hochleuchtendes Diode. Niemals in dieses schauen, weil du zu befürchten kannst. Unverdinglich Arzt besuchen, wenn so ist gewesen.
Spur 4. Ausblick.
Malte Jaspersen lebt in Japan und hat sich natürlich mehrfach mit den Entwicklungen nach dem Tsunami und dem Atomgau von Fukushima befasst. In Sachen Atomausstieg rudert die neue Regierung im Land wieder zurück. Hält denn niemand dagegen? Fragen wir den Autor.
Ja, hallo?
Ja, hallo, Wolfram Wessels.
Hallo, Malte.
Malte Jaspersen. Eine grüne Partei gibt es in Japan erst seit letztem Jahr. Warum hat das so lange gedauert?
Es gab früher schon verschiedene Versuche, eine grüne Partei in Japan zu etablieren, aber diese Versuche sind mehr oder weniger gescheitert, da die grüne Bewegung in Japan relativ schwach ausgeprägt und irgendwo auch unpopulär war. Also grüne Ideen ließen sich schwerer vermitteln als in Deutschland.
Aber ein ökologisches Bewusstsein gab es vor Fukushima in dem Sinne noch nicht?
Doch, das ist ein großes Missverständnis, was im Ausland herrscht, verursacht wohl, denke ich, auch durch die Berichterstattung in den Medien. Es gibt an jedem Standort von Atomkraftwerken mindestens eine Bürgerinitiative, die gegen die Atomkraftwerke ist. Es gibt Umweltinitiativen für die Reinhaltung des Wassers, der Luft etc. Nur sind das Initiativen, die keine landesweite Organisation haben, sondern vor Ort arbeiten und daher auch in der Medienberichterstattung nicht so ein Gewicht haben, aber es gibt sie.
Bei der Gründung dieser Partei haben die deutschen Grünen komischerweise eine wichtige Rolle gespielt.
Ja.
Wie kommt das?
Nach Fukushima sind verschiedene grüne Politiker nach Japan gefahren, um sich vor Ort über die Folgen des Unfalls zu informieren. Dazu zählte auch Bärbel Höhn. Und die Protagonistin meines Stücks, Uiko Hasegawa, hat Bärbel Höhn im letzten Jahr kennengelernt. Und die beiden haben sich angefreundet. Und sie hat die Grünen in Japan, also die Aufbauorganisation, beraten.
Man muss hoffen, sonst wird's hart. Grüne in Japan, der Beginn einer Bewegung, heißt das Feature von Malte Jaspersen, das in Tandem morgen am Montag, den 25. März um 19.20 Uhr gesendet wird und dann noch einmal am Dienstag um 10.05 Uhr, ebenfalls im Tandem im SWR 2. Vielen Dank, Malte Jaspersen.
Spur 1. Doku-Blog.
Anton, bist du auch so weit?
Ja.
Okay. Können Sie uns erklären, was Sie persönlich hier an der Region so mögen, dass Sie hier nicht weg wollen?
Care motivul tău personal sau dumneavoastră personal de a rămâne aici, de a nu vrea să te pleca de aici?
Sunt două probleme. Unul economic și unul sentimental. Economic. Eu mi-am găsit afacerea, o duc foarte bine, sau nu, să nu exagerez foarte bine, o duc bine.
In einem fremden Land zu recherchieren und auf einen Übersetzer angewiesen zu sein, ist immer schwierig. Hanna Kappes und Jan Schilling haben das in Rumänien erlebt.
Bei einem Interview hat unser Übersetzer vergessen zu übersetzen. Auf dem Heimweg reden wir über die Situation.
Ich hatte ja das Gefühl, dass du uns da auch gar nicht mehr beachtet hast. Also wir waren dann plötzlich auch irgendwie so...
Ich habe immer wieder zur Seite geguckt.
Naja, aber wir verstehen ja nichts. Wenn du nicht übersetzt, dann wissen wir auch nicht, bist du gerade mittendrin oder redest du jetzt über irgendwas ganz anderes?
Vorder Verständnis.
Ich glaube, wir müssen uns da besser absprechen, dass wir irgendwann habe ich ja auch gesagt, hier, wir müssen jetzt mal weitermachen. Aber ich weiß dann halt auch nie, ist das jetzt noch substanziell, was du mit denen redest? Oder hat das schon was ganz anderes zu tun? Oder ist das einfach nur so nett und Schnackerie? Nee,
also es war nicht nett und Schnackerie, es war auf der Suche nach Substanzielles. Auf jeden Fall.
Was für mich eine schwierige Situation ist, wenn du ein Interview führst und ich verstehe nichts. Also ich meine, ich stehe quasi 10 Minuten rum.
Also selbst bei der Frau.
Ich verstehe nichts. Und dann immer zwischendrin mal kurz nochmal zusammenfassen für uns.
Habe ich es bei der Frau nicht gemacht?
Nee, gar nicht.
Übersetzung. Nur Bezeugtes beugte Zensur.
Wäre nicht Esperanto eine Lösung? Leonie Maschke arbeitet bei Mikro Europa, einem Zusammenschluss europäischer Uniradios. Unter mikro-europa.de finden Sie die Seite. Sie hat Johannes Müller vom Stuttgarter Esperanto-Verein interviewt.
Naja, also das ist so wie Klavierspielen oder wie Tanzen oder wie Schachspielen. Brauchen tut man das nicht. Wenn ich eine Sprache lernen will, um mir meine Berufschancen zu verbessern, dann lerne ich nicht Esperanto. Aber Esperanto ist einfach eine tolle Sache, um in der ganzen Welt emotional oder ideell gewinnbringende Kontakte zu haben. Es hat mir keine Sprache, noch nicht mal das Englische, keine Fremdsprache hat mir so viele, so enge und auch so langwährende Kontakte gebracht wie das Esperanto.
Spur 5. Rückblick.
Besonders im Wahljahr werden jede Menge Mediensäue durchs Dorf gejagt. Tom Schimek kürt erneut die Sau des Monats.
Wieder war die Auswahl für die Sau des Monats groß, meine Damen und Herren. Erneut hätten wir etwa die katholische Kirche erwählen können.
Gaudium magnum, habemus papam.
Für ihre spätrömische Dekadenz und die Nummer mit dem weißen Rauch, die wieder 100.000 atemlose Sendestunden füllte. Und mit diesem von gläubigen Massen umjubelten guten Abend endete.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Doch unsere Wahl fiel in diesem kalten März auf ein Jubiläum, das ebenfalls allmedial begangen wurde.
Der Kern besteht aus dem, was man fördern und fordern nennt.
Richtig, 10 Jahre Agenda 2010. Ein runder Geburtstag. Da gibt sogar der Herr Putin seinem Chefklempner frei, um mal wieder in Berlin vorbeizuschauen.
Der Altkanzler gibt sich die Ehre, locker, relaxed, Schröder wie eh und je.
Ich habe immer gesagt, die Agenda sind nicht die 10 Gebote und ich bin schon gar nicht Moses.
Natürlich wissen wir schlauen Lateiner, Agenda ist ein hochgepimptes Wort für Tagesordnung. Eine Art To-Do-List. Und eigentlich der, jawohl, Nominativ Neutrum Plural des passiven Verbaladjektivs Agendum. Also das zu Treibende oder zu Tuende.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen.
Das zu Tuende, das hat dem Schröder Gerhard, der sich ja gern als Tatmensch und Zupacker inszeniert, sofort gefallen. Es begab sich zu jener Zeit, da Ruckreden gehalten und in allen Medien ziemlich unisono der Abstieg unserer Nation beklagt wurde. Eine Zeit, da die Politik und die PR-Agenturen in Berlin-Mitte den Berufsstand der Agenda-Setter hervorbrachten.
Meine Erfahrung, meine Damen und Herren, ist, dass in unseren Gesellschaften, ich füge hinzu, in unseren Mediengesellschaften, Reformen, die mit Schwierigkeiten, auch mit Verletzungen von Interessen verbunden sind, nie bottom-up, sondern immer nur top-down durchzusetzen sind.
Weil das mit dem top-down, dem von oben runter, für einen Kanzler in einer Demokratie aber irgendwie schwieriger ist als zum Beispiel für eine Militärjunta, braucht er Agenten, die ihn und sein Treiben, sein Zutunendes, seine Agenda ins rechte Licht rücken.
Die Maßnahmen der Agenda 2010
machten aus dem damaligen europäischen Sorgenkind Deutschland am Ende Europas Wirtschaftslokomotive.
Die Reformpolitik von Gerhard Schröder war mutig und in großen Teilen auch erfolgreich.
Die Agenda 2010, ein Erfolg für Deutschland, kein Erfolg für die SPD?
Das Jubiläum zeigt, Herr Schröder hatte damals viele falsche Freunde gewonnen, die noch heute zu ihm stehen. Den Herrn Stoiber.
Das muss ich meinem alten Kontrahenten mit Respekt zollen.
Gerhard Schröder, Agenda 2010.
Das heißt, die Arbeitsmarktreformen, bestimmte Sozialreformen haben uns wettbewerbsfähig gemacht.
Oder den Herrn Hund.
Die Agenda 2010 hat ganz entscheidend dazu beigetragen, dass wir seit Jahren eine ganz erfreuliche Entwicklung des Arbeitsmarktes.
Natürlich besucht der Altkanzler nun sein Lieblingsorgan Bild, um den Erfolg zu feiern. Und auch beim Spiegel sind sie ihm treu.
Wie dankbar muss man da Gerhard Schröder sein?
Ja, ich glaube, ihm gebührt der allerhöchste Dank.
Immerhin, gelobt seien die kritischen Journalisten, kommen heute manchmal auch Schattenseiten der Agenda zur Sprache. Die Explosion der Leiharbeit und der Minijobs, die befristete und schlecht bezahlte Arbeit, die Langzeitarbeitslosen, denen nicht wirklich geholfen wurde.
Der größte Fehler ist, dass Armut trotz Arbeit so zugenommen hat. Wir haben in Deutschland inzwischen den größten Niedriglohnbereich.
Doch die Story vom Agenda-Wunder wollen sich die Sozis von damals nicht verderben lassen.
Aber diese Agenda 2010 hat dieses Land fit gemacht für dieses 21. Jahrhundert.
Wo, glaube ich, der Anstoß dafür gegeben worden ist, dass dieses Land in der Tat nach vorn gekommen ist.
Eher ungern erwähnen sie ihre damaligen Steuergeschenke an die Konzerne, ihre fröhliche Deregulierung des Finanzsektors. Und das mit dem Mindestlohn?
Das wollten wir schon damals. Wir waren noch nicht ganz so weit.
Und mit der Leiharbeit?
Sind in Sachen Leiharbeit um die Fichte geführt worden.
Um die Fichte? Von ihren Ratgebern in den Thinktanks und der Industrie? Das war aber gemein. Doch jetzt geht es voran.
Einmütig, einvernehmlich, einig.
Die SPD sagt, die Agenda war gut, jetzt wird es noch besser.
Meine Wahrnehmung ist, die Bürger wollen eine Bändigung des Finanzkapitalismus. Meine Wahrnehmung ist, die Bürger wollen einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn.
Nur die Medien scheinen noch immer nicht zufrieden.
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück rückt nach links.
Stellen schon wieder ganz kritische Fragen.
Wie lange wird denn heute applaudiert, Herr Steinbrück? Minuten.
Wobei es dann auch gleich wieder falsch ist, wenn zu lange applaudiert wird.
Mit Beifallsbekundungen kennen sich Sozialisten schließlich aus. Wie die Klatschorgien aus der DDR und Nordkorea belegen.
Es ist das Auf und Nieder der publizistischen Moden. Eben noch lobpreisten die Hauptstadtjournalisten ihren Steinbrück. Fragten, wer, wenn nicht Peer? Jetzt wird er kleingeschrieben, der Problem-Peer, der mit den vielen Fettnäpfchen. So bleibt uns nur, in einen Schlachtruf einzustimmen, den der Herr Brüderle ganz gewiss nicht so gemeint hat, der aber, auf den herrschenden Blödsinn angewendet, geradezu herzerwärmend wirkt.
Wir müssen uns dem Unsinn entgegenstellen. Was dort an scheinbaren Zeitgeist zelebriert wird, ist letztlich der falsche Weg. Damit fahren wir an die Wand und nicht in die Zukunft.
Das war die März-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Alle Beiträge stehen wie immer in voller Länge auf dokublog.de. Nachhören lohnt sich. Beteiligt waren diesmal Anja Brockert, Gerwig Epkes, Ruth Jatasel, Tom Heithoff, Hanna Kappes, Peter Lewis, Herr Lohmann, Leonie Maschke, Andrea Rothenburg, Jan Schilling, Tom Schimek, Ralf Wendt, Marie Wennersten und Wolfram Wessels. Um Europa ging es heute und um Übersetzungsprobleme. In der nächsten Sendung sind die europäischen Freunde dran. Mon ami ist das Thema in unserer Reihe Europa, ach. Vielleicht treffen wir dann auch Fräulein Europa wieder, die inzwischen in Brüssel war und mit Politikern gesprochen hat.
Also gerade Brüssel war auf jeden Fall eine gute, sehr, sehr gute, interessante Erfahrung. Ich glaube, da habe ich sehr viel gesehen und gelernt über europäische Politik, weil ich habe praktisch jeden Tag im Parlament verbracht, aber war ja doch nicht drinne. Also ich war mit meinem Monat Brüssel schon sehr stark an der Grenze abzugleiten in diese Brüssels-Bubble. Die es gibt auf jeden Fall. Es ist definitiv und kann man nicht bestreiten, dass Brüssel eine andere Welt ist und dass Brüssel andere Ansichten hat als der Rest der Welt. Und ich glaube, so war es eine sehr interessante Erfahrung, da zu sein, mit den Menschen zu reden, nicht drin zu sein, aber diese Anziehungskraft zu spüren.
Verstehen. Nervthese.